Jetzt wäre ich bei der dritten Pegida-Parole, über die ich reden will. Und die schließt eigentlich an den letzten Satz unmittelbar an. Das ist der Gedanke, mein letzter Satz war, die Ausländer stören die Volksgemeinschaft mit ihrem bloßen Dasein. Diese Auskunft, die kann auch ganz direkt daherkommen. Ganz direkt soll heißen, ohne die nähere Vorstellung irgendeines bestimmten Schadens, den die Ausländer anrichten, auch ohne die nähere Vorstellung eines besonderen Verdienstes, das die Einheimischen sich um ihren Staat und ihre Gemeinschaft erwerben. Einfach ganz unmittelbar als Ausdruck des nationalen Gefühls. Vermittlungslos. Nicht in der Form eines Arguments, nicht in der Form eines, einer Sache, die man in einen Satz kleidet, sondern ganz unmittelbar als Ausdruck nationalen, vaterländisch-völkischen Gefühls. Dann nehme ich jetzt den Satz. Ja. Verteidigung der Heimat. Pegida will die Heimat verteidigen. Pegida ist, und die haben doch diese Parolen immer so gemacht, dass sie nicht gegen sagen, sondern für. Ja, also sie sind fürs Asylrecht, aber sie sind für und so weiter. Und jetzt sagen sie, Pegida ist für die Erhaltung und den Schutz unserer christlich-jüdisch geprägten Abendlandkultur. Das ist die hochgestochene Fassung, die auf diesem ersten Aufruf da verfasst worden ist. Und die populäre Fassung, die auf den Demos entweder als Schild hochgehalten worden ist oder als Ruf, heißt Schweinefleisch statt Döner. Also was ist das, wenn ein nationales Gefühl sich betätigt? Das ist das, was ich zu Anfang geschildert habe, als das ist doch ein Rätsel. Mitten in einer Welt von lauter Parallelgesellschaften war da die Rede. Ja? Fühlen sich die Leute von dem Umstand, dass in irgendeinem Stadtteil von Nürnberg, übrigens unglaublich unauffällig, eine Moschee steht, ein Gebetsraum einer anderen Religion. Dass Leute mit anderen Bekleidungsgewohnheiten rumlaufen, ja, Kopftücher tragen, manche übrigens sieht man ja kaum, ne, mit ihren Nachthemden, die gibt es ja kaum. Aber auch solche sieht man ab und zu mal. Dass es das gibt, dass die Leute andere Essgewohnheiten haben, das alles nicht im Sinn von, naja, die haben es halt anders, sondern immer im Sinn von, das beleidigt uns. Ja, dann gibt es dann so Sätze wie, wer hierher kommt, muss sich auch benehmen wie ein Deutscher. Man denkt sich immer, warum eigentlich? Die machen, was sie wollen und du machst, was du willst. Der sich als Punker verkleidet, orientiert sich doch auch nicht an dem Dresscode der Banker und umgekehrt. Und wenn es einem gefällt, so auszuschauen und nicht so, sondern umgekehrt, na, dann gefällt es einem halt so. Dann soll es doch jeder halten, wie er will, ist doch wurscht. Jetzt merkt man, wer sich an der Existenz der Dokumente einer fremden Kultur stört, also nicht bloß sagt, schau an, was alles gibt, auch sowas wie schau an, was den Leuten gefällt, ja, können wir auch sagen, eigenartig, was die sich so denken, egal, wer nicht den Standpunkt einnimmt, sondern wer den Standpunkt einnimmt, und das müssen wir uns anschauen, ja, wer den Standpunkt einnimmt, dann merkt man, er macht eine Gleichung von dem, was er gewohnt ist, vielleicht sogar, was ihm gefällt, aber die Gleichung mit Verbindlichkeit. Sie machen das, was Sie an Sitten und Gebräuchen halt so kennen, das machen Sie zur Messlatte, an der andere sich auszurichten haben. Richtig, dieser Gedanke, wenn die hier sich rumtreiben und dann beten sie so und dann beten sie so und dann machen sie auch noch eine Schule und dann gibt es den Koran, gibt es auch noch einen Koran-Religionsunterricht. Kennt es ja den Ton, ne? Man möchte sagen, ja und, die Leute meinen, dann kennt man sich ja überhaupt nicht mehr aus.
Das ist eben nicht ja und, weil wenn sich Muslime an das halten, was im Koran steht, dann wird es für die Christen eng. Und jetzt verlasse ich die Veranstaltung.
Das ist okay. Ist okay, jetzt kann ich bloß eins sagen, wenn sich die Christen an das halten, was in der Bibel steht, wird es auch gefährlich. Alle diese Religionen, und zwar schon einfach deswegen, weil sie vor ungefähr 2000 Jahren erfunden waren.
Nein zu tun, und das hat nichts mit irgendwelchen sozialen Dingen zu tun. Es geht gegen Muslime, die wo sich hier wortwörtlich auf den Koran berufen. Wenn ein Moslem daran glaubt, was da drin steht, dann wird es für uns gefährlich. Die Bedida haben recht, dass sie dagegen.
Aber jetzt bleibt doch noch ein Augenblick. Was hältst du denn für, was hältst du denn davon, dass im in der christlichen Bibel Auge um Auge, Zahn um Zahn steht? Ah, will er nicht. Diese ganzen Dinge, das sind diese ganzen Religionen, die ihre ganze Würde daraus beziehen, dass sie ein paar tausend Jahre alt sind, die sind alle aus ziemlich brutalen Hirten und Bauerngesellschaften erfunden worden, da ist noch sehr blutig zugegangen. Ihre Tauglichkeit für den bürgerlichen Kapitalismus haben die alle erst ein wenig lernen müssen. Und in Europa hat es die Unterwerfung der Religion und den Staat, die hat vielleicht 200 Jahre Kriege gekostet. Jede Religion ist fundamentalistisch, wenn sie nach ihrer eigenen Pfeife tanzen darf. Erst wenn sie unterworfen ist, und was ist sie dann? Dann ist sie die Rechtfertigung von der Gewalt, die der Staat ausübt. Auch nicht die Gewaltlosigkeit, sondern dann ist sie erst einmal die Legitimation der Gewalt, die halt heute gilt. Und die ist nicht mehr die vom Allah und nicht mehr die vom Jehova. Es ist die vom bürgerlichen Staat. Der Standpunkt, die eigenen Sitten, die eigenen Gebräuche, die eigenen Ess- und Kleidungsgewohnheiten, die sind verbindlich. Die sind Norm für die anderen. Dieser Gedanke zeugt davon, dass die Leute selber ihre Gewohnheiten und ihre Likes und Unlikes überhaupt nicht einfach als Likes und Unlikes nehmen, sondern als Vorschriften. Da jetzt bin ich wieder bei meinem Satz, wenn jetzt dann auch noch der Koranunterricht in der Schule, irgendwie ein Religionsunterricht für Moslems in die Schule eingerichtet wird, da kennt man sich ja überhaupt nicht mehr aus. Ja, was heißt das, kennt man sich nicht mehr aus? Da wird verunsichert, dass so wie wir es halten und gewohnt sind, doch die Leitkultur ist. Dass unseres das Verbindliche ist. Und dann merkt man das. Denen quallen ihre eigenen Gewohnheiten überhaupt nicht mehr, wenn sie nicht verbindlich sind. Die meinen überhaupt nicht, mir gefällt es, sondern die schätzen deswegen der Verbindlichkeit. Insofern ist dann ihre eigene Essgewohnheit, ihr eigener Dresscode, ihre eigenen Feiertage und so weiter, sind ihnen dann selber alles bloß Ausdruck der Volkszugehörigkeit. Ausdruck dessen, man ist Teil der Gemeinschaft und als solcher berechtigt. Das ist wirklich was Irres. Jeder, der sagt, ach Gott, mir schmeckt Schweinefleisch und mir schmeckt Döner nicht, den geht doch dieser Ruf Schweinefleisch statt Döner nichts an. Hat ja niemand verlangt, dass er Döner essen muss. Ja. Wer aber sagt Schweinefleisch statt Döner, der möchte als Schweinefleisch die Norm und Döner die Abweichung machen. Der möchte sagen, bei uns gehört sich kein Döner. Und das ist der Gedanke, Schweinefleisch ist nicht gut, sondern Schweinefleisch ist verbindlich.
Mach doch den Gedanken bitte nochmal. Also das Schweinefleisch ist doch jetzt like oder unlike, ne?
Ja, genau.
Jetzt wird es gar nicht genommen als die Geschmacksfrage, sondern es wird gegen die anderen hochgehalten oder dagegen gehalten. Wenn du hierher kommst, dann musst du dich an die Sitten hier halten. Dann wird aus dieser Geschmacksfrage eine Verbindlichkeit gemacht. Aber ja, die Verbindlichkeit ist es ja gegen die anderen. Ja. Man kann ja den Satz jetzt nicht rumdrehen und sagen, die kennen keine Geschmacksfragen, sondern Verbindlichkeiten. Sie kennen Geschmacksfragen und die verwandeln sie bei den anderen immer in Verbindlichkeiten.
Und sich selber auch. Ich sagen, das gehört zu uns.
Ja, ich sage ja, der Peter soll es nochmal machen, weil irgendwie gerade an dem Gedanken Schweinefleisch geht es ein wenig schwer zu sagen, Schweinefleisch mag ich ja deshalb, weil das halte ich für Ausdruck der Volksgemeinschaft. Das geht gegen andere, aber für sich selber kann man es da, könnte ich es jetzt gar nicht denken.
So ist aber als letztes ist aber gemeint.
Es ist doch so, ja, wenn man hergeht und zu einem anderen sagt, es muss doch verbindlich sein, dass in deutschen Schulen nur Schweinefleisch auf dem Tisch kommt. Oder auch Schweinefleisch. Dann daran merkt man, dass es also das Schulessen nicht eine Frage dessen ist, was den Kindern schmeckt. Weil dann könnte man nämlich auch sagen, da kann es auch mal was anders geben. Sondern wenn die so reden, es muss auch für die anderen verbindlich sein, dann beharrt man darauf, dass das nun mal sein muss, weil das in Deutschland so Sitte ist. Und darin steckt das Bekenntnis, dass die, das, was sie für ihre Sitte, was ihre Sitte ist, ist das gar kein Mögen ist an sich, also wenn man sagt, das Fleisch mit oder das Bekleidungsstück taugt uns, sondern weil man sagt, man latscht im Dirndl rum, weil das eben die deutsche Art ist. Und daran merkt man die Verbindlichkeit und dass es nicht geschmacksverkannt ist.
Okay. Ja, ja, richtig, genau ja, das habe ich sagen wollen. Und man merkt auch, vieles von den Bräuchen, die Leute praktizieren, da legen sie selber Wert auf die Gleichung von, sie entsprechen am Kodex und sie bekennen sich dazu, dass das ihr Art ist. Aber das Entsprechen am Kodex, das Moment von, da ist ein Verdienst dabei, wenn ich ein Dirndl anziehe, das ist ein Bekenntnis zu Bayern. Ja, das Moment steckt immer auch drin. Kennt das aus dem Vereinsleben, die spielen Tennis und dann tun sie so, wie wenn es ein Verdienst wäre. Und wenn dann einer sagt, er hat nächsten Sonntag keine Zeit, weil er was Besseres zu tun hat, sagen sie, ich bin immer da und du? Ja, denkt sich, wo sind wir denn? Das geht doch bloß um Tennis. Wie wenn es eine Pflicht wäre. Und wenn es keine Pflicht ist, dann ist auch nichts wert. Also das ist schon irre, das wird da in das Eck wollte ich jetzt noch ein wenig weitergehen.
Ja, aber es sind ja schon früher, Italiener haben es ja schon hergeholt, dann Griechen und Spanier und Portugiesen. Da hat es dann zwar am Anfang ja auch Schwierigkeiten gegeben, dass die sich da integriert haben in diese deutsche Volksgemeinschaft, aber das war dann insofern dann leichter, wie ich persönlich erfahren habe. Weil das waren ja Katholiken, das waren ja Christen, die haben ja eigentlich ja die europäischen christlichen Wertekanon haben sie eigentlich akzeptiert und sind dann unter Umständen dann auch in dem Dorf oder in dem Kaftar in die entsprechende katholische Kirche gegangen, dann auch dazu und konnten sich dann dadurch dann leichter integrieren. Oder sind dann auch von den Deutschen dann eher akzeptiert worden. Ja, da hört man ja nichts davon, dass die irgendwo irgendwas Extras machen, das nicht zu uns gehört.
Es ist halt eine Reihenfolge von Argumenten. Das erste ist, natürlich richtet sich die Ausländerfeindschaft immer gegen die Ausländer, die jetzt gerade anrücken. Und die schon 50 Jahre da sind, die sind dann natürlich erstmal nicht in der ersten Reihe der Anfeindungen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, natürlich hat es damals auch Anfeindungen gegeben. So, jetzt ist es halt schon ein paar Generationen vorbei. Naja, dann sind sie vielleicht, wie du sagst, in die Kirche gegangen, aber eins kannst du wirklich sicher sein. Die Kirche war dann aber auch die einzige Institution, wo sie sich haben sehen lassen können. So schnell wird der eingewanderte Italiener in den 50er Jahren nicht in einem Verein oder in einem Club akzeptiert. Also hast du genau dieselbe Geschichte, halt 50 Jahre früher und halt mit anderen Leuten. Und jetzt sind es die Moslems, na gut. Und jetzt kommt natürlich die andere Geschichte dazu, dass in der muslimischen Welt ein riesiger Kampf ja der Ruinierung dieser Länder stattfindet und sich auf einmal ein politischer Islam aufschwingt. Naja gut, jetzt ist der politische Islam, den es ja gibt, das nächste Feindbild und jetzt ist man bereit, in mehr oder weniger die muslimische Bevölkerung hier als an möglichen Repräsentanten dieses politischen Feinds zu nehmen. Ja, auf das spielt ja auch der an mit, die sind gewalttätig. Naja, gewalttätig sind die alle dann, wenn sie meinen, sie müssen diesen Weltkrieg gegen die Penetration durch den westlichen Kapitalismus führen. Sie müssen den Dschihad führen, damit ihre Länder auf ja, ihr Volkstum praktizieren können, weil die natürlich genauso denken wie die hiesigen. Na, dann gibt es halt den Dschihad. Dann gibt es den Krieg aus Machtlosigkeit. Ne? Auch das noch muss man bedenken. Na gut, und das wird natürlich auch wieder als eine Gefahr gesehen. Ist ja auch okay. Bloß, ich glaube, es ist verkehrt zu meinen, weil die Katholiken sind, wäre so grundsätzlich anders. Das gehört sich so, dass ja gerade weil jetzt sortiert wird und weil man jetzt in Europa und sicher Pegida auch, weithin jedenfalls, akzeptiert, dass die Einwanderung aus der EU nicht die Problemeinwanderung ist. Naja gut, soweit es akzeptiert ist, richtet sich der Zorn da nicht drauf. 5 Minuten später richtet sich der Zorn auf die Zigeuner, darf man nicht sagen, wie heißen sie, Sinti und Roma, aus Serbien und aus Kosovo und aus den sonstigen europäischen Randstaaten und dann ist gleich wieder nicht recht. Also kurzum, da würde ich keinen prinzipiellen Unterschied machen. Das sind graduelle Geschichten. Der Kern bleibt immer derselbe. Volk ist die Identität und das Fremde ist per se die Störung. Und nur, und das ist eben wie mit den Polen im Ruhrgebiet, wenn sie sich 100 Jahre lang dran gewöhnt haben, ja, dann irgendwann vergessen sie es. Werden sie nicht mal klüger, werden sie nicht mal belehrt im Sinn von, wie dumm das ist, sondern sie vergessen es einfach. Und richten das Ressentiment gegen die Nächsten, die jetzt ins Visier geraten. Also jetzt zurück zu dem Argument mit dem nationalen Geschmacksurteil. Wobei übrigens, es ist egal, bei diesen Pegida-Demonstrationen, natürlich wie immer, wenn so arg viele Leute zusammenkommen, die kommen aus den verschiedensten Gründen zusammen. Der eine meint, sei Arbeitslosigkeit ist ein nationales Unrecht an ihm. Der andere meint bloß, der hat überhaupt keine sozialen Seiten, sondern der meint bloß, Moscheen kann sich in seiner Stadt nicht. Es ist wurscht und es können auch immer dieselben Leute sein, die alles beides meinen. Macht auch gar nichts. Die Nation wandert ins Gefühlsleben der Menschen ein. Die Gemeinschaft, in der man zwangsweise steht und nicht gefragt worden ist, ist Teil des Gefühlslebens. Das kennt auch jeder von sich. Ganz automatisch, wenn Fußball-Weltmeisterschaft ist, für wen fiebert man mit? Ja? Ganz automatisch, du gehst ins Ausland und die Gastgeber fragen, wo kommst du her? Und dann sagst du Deutschland, dann sagen sie, ah, Merkel, Bayern, München. Ja, dann musst du sagen, mir alles scheißegal, aber... Du wirst automatisch damit identifiziert mit der Volkszugehörigkeit. Und mit dieser automatischen Identifikation. Das ist das eigentlich, wovon wir jetzt reden. Die automatische Identifikation, die richtig so weit geht, dass im Gefühlsleben diese Volkszugehörigkeit präsent ist und ihre Abgrenzungen vornimmt. Da haben wir jetzt eben das andere Sitten, andere Gebräuche, werden wie eine Bezweiflung der Gültigkeit unserer Sitten genommen. Und das eben, wie gesagt, hat immer den Gedanken der Verbindlichkeit. Womit argumentieren die Leute eigentlich, wenn man das überhaupt argumentieren nennen will? Oder worauf wird plädiert, wenn man sagt, es sind eben unsere Sitten? Daheim können die Ausländer ja machen, was sie wollen, aber bei uns gelten unsere Sitten. Was spricht denn für unsere Sitten? Und was spricht eigentlich für die Leute, die sagen, wir halten uns an unsere Sitten? Für sie spricht eins dafür, nämlich, dass sie diese, ja, es ist eine interessante Gleichung von Unterordnung und Bejahung, dass Sie die Gleichung von Unterordnung und Bejahung unter die Lebensverhältnisse, die Ihnen serviert werden, betreiben. Unterordnung und Bejahung. Dass man nie rausgesucht hat, zu welchem Staat man eigentlich gehören will. Dass man nie rausgesucht hat, welche Sitten eigentlich die richtigen sind. Dass man nie angefangen hat zu prüfen, ist die Sitte eigentlich eine schöne Sitte. Weihnachten feiern oder Fasching zum Beispiel. Dass man nie geprüft, dass man nie den Standpunkt der Distanz dazu eingenommen hat. Sondern dass man in dem Zeug verwurzelt ist, hineingewachsen und ungefragt drinsteckend. Aber dazu Ja sagen. Das ist eigentlich das, was die Leute dran schätzen. Eigentlich ist das der Gedanke von Heimat. Ihr wisst schon, Heimat ist keine Gegend. Ja, man denkt, meine Heimat, und dann denkt man irgendwie an was Bestimmtes. Aber Heimat ist keine Gegend. Die hässlichsten Gegenden, die dürftigsten Lebensumstände sind Heimat. Für irgendwen. Was ist Heimat also? Heimat ist das Ja-Sagen zu Umständen, die man nie gewählt hat. Die nie der Prüfung ausgesetzt worden sind, ob sie eigentlich gut oder schlecht sind. Sondern die einfach einem vorausgegeben sind. Und man Ja zu dem Vorausgegebenen sagt, an dem man sich ausrichtet. Dass man nicht an sich ausrichtet, sondern an dem man sich ausrichtet. Und dieses Ja-Sagen, das ist eigentlich Heimat. Und mit dem Recht auf Heimat treten sie an und machen ihre eigene ungeprüfte Unterordnung zum Richtmaß, das für alle anderen zu gelten hätte. Das ist eine interessante Geschichte mit der Heimat, weil eigentlich machen die Leute damit bei der Heimat, da machen sie das Verhältnis zum Staat, unbedingte Loyalität, unbedingte Unterordnung und Bejahung. Das Verhältnis zum Staat lassen sie da hochleben, ohne dass der Staat überhaupt noch vorkommt. Ja, bei Heimat denkt man nicht als erstes an Staat. Das Verhältnis, das man zum Staat hat, das zu einer ganz unbestimmten Fassung von alle meine Lebensumstände, das ist es eigentlich, was Heimat meint. Und diese Gleichung zwischen Unterordnung und Bejahung, zwischen praktisch ungefragt eingebaut sein und billigen. Diese Gleichung wird in ihrem, sagen wir mal, Gewaltcharakter geständig. Denn für sich selber wird er ja dementiert. Also für sich selber wird ja die Gleichung behauptet. Geständig wird es im Verhältnis zu den Ausländern. Jetzt wollte ich mal was sagen, für sich selber wird ja die Gleichung behauptet. Kein Mensch sagt, ich bin Franke geworden, weil mir die Bratwürste so gut schmecken. Sondern ich bin Franke und als solcher schmecken mir die Bratwürste. Ja, das ist die Reihenfolge. Weil ich dazugehöre, billige ich die Lebensart. Die Unterordnung ist die Basis der Billigung. Für einen selber wird die Unterordnung dementiert durch die Billigung. Dann heißt es, das sind halt unsere Sitten und Gebräuche. So ist's bei uns. So halten wir's. So passt's zu uns. Das sind alles, das ist kein Urteil, das ist gut. Auch natürlich auch nicht, das ist schlecht. Sondern einfach ein Passverhältnis deswegen, weil überhaupt nie eine Distanz eingenommen worden ist. Das ist der Gedanke. Und das Moment von Verbindlichkeit, das Moment von Unterordnung, das da drin steckt, und es jeder für sich als Heimatliebender dementiert. Er ordnet sich nicht unter, sondern er ist da drin verwurzelt. Ja, verwurzelt ist auch schön. Dass der modernste Mensch, das gebildetste Wesen, hat ein Bedürfnis zur Regression zur Pflanze. Das haben schon die mittelalterlichen Philosophen gewusst, dass die Anima vegetativa und die der Tiere einen Unterschied hat, die Tiere sind nicht fest angebunden. Und jetzt möchte der moderne Mensch nichts mehr als verwurzelt sein. Also nochmal zurück. Die Gleichung von unbedingter Unterordnung und Billigung, dieses Es ist meins, dem ich mich unterordne, deswegen ist keine Unterordnung, das wird geständig gegenüber den Ausländern und da wird es dann schön. Von den Ausländern wird die Unterordnung verlangt. Und wenn es Unterordnung ist, ist es nicht echt. Steht da den Hammer? Von den Ausländern wird verlangt, ihr müsst so werden wie wir. Bloß dann seid ihr aushaltbar. Ihr müsst leben wie die Deutschen, ihr müsst reden, natürlich vor allen Dingen reden wie die Deutschen, ihr müsst beten wie die Deutschen. Und wenn sie es dann machen, dann folgen sie bloß einer Pflicht. Und ist das das Gemeinde? Die können die Gleichung von Unterordnung und Bejahung, die können die gar nicht hinbringen. Jetzt kürzlich, vorgestern oder vor drei Tagen war in der Zeitung, immer mehr muslimische Einwanderer in Berlin konvertieren zum Christentum. Könnte man sagen, naja gut, da haben sie doch, was sie wollten. Was steht in der Zeitung? Natürlich sagt jeder, naja, man geht davon aus, dass sie ihren Aufenthaltsstatus verbessern wollen. Kurzum, man entlarvt Berechnung. Und wenn man zum Christentum aus Berechnung konvertiert, ist es keine gescheite Konversion. Jetzt denk mal, wie das bei der Pegida ausgeschaut hat. Da gibt es eine Parole, die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, genau. Im Mund zerschnullen. Also jedenfalls bei Pegida gibt es den Spruch, wer Deutschland nicht liebt, soll es verlassen. Und da haben wir eigentlich die ganze Dialektik beieinander. Deutschland lieben ist Pflicht. Ja? Wer es Deutschland nicht liebt, soll abhauen. Deutschland zu lieben ist Pflicht. Aber Pflicht kann doch nie Liebe sein. Ist ein Widerspruch in sich. Es ist genau der Widerspruch, von dem ich jetzt die ganze Zeit rede. Und deswegen ist es so schön, dass die den selber gesagt haben. Es ist diese Verwurzelungsgedanke, ja, diese Unterordnung und das Dementi der Unterordnung durch, ja, Vermeinigung, dadurch, dass ich es zu dem Meinen mache. Dass ich es zum dem Meinen erkläre. Unterordnung und Lieben, das ist die Gleichung. Das ist auch Heimat, der Gedanke. Und genau den tragen sie richtig als politische Forderung vor. Wer Deutschland nicht liebt, soll es verlassen. Also wird Liebe verlangt. Und da ist doch klar, wenn Liebe verlangt wird, das kennt man ja aus der Ehe, dann ist der größte Zweifel, ob sie echt ist. Muss ja so sein. Also kurzum, was wir mit der Kategorie Heimat haben, was wir mit der Kategorie Lebensart haben, ist alles überhaupt nicht das Harmlose. Wir machen es halt so oder ich halte es halt so, ich habe die Gebräuche und andere haben andere. Sondern im Grund ist der ganze Umkreis von Gebräuchen das ist wie wenn alles ein Moment von einem staatlichen Personalausweis wäre. Jeder Brauch ist ein Ausweis der Zugehörigkeit zum Volkstum oder ein Beweis der Nichtzugehörigkeit. Und als das werden die Gebräuche, wird die ganze Lebensart, ja, als Beweis oder als Beweis der Nichtzugehörigkeit gehandelt. Insofern ist dann, was als nationales Gefühlsleben auftritt und in dem Fall auch Forderungen stellt, wieder gar nichts anders als der Volksgedanke, den ich vorhin als Gedanke und politische Ideologie besprochen habe. Es ist wirklich diese Ideologie in Fleisch und Blut übergegangen. Diese Ideologie als Gefühlte. Man merkt schon, es ist immer schwer, wenn man mit einer Ideologie als einem Gefühl rumläuft, das zu kritisieren, weil der Mensch ja praktisch sich selber gar nicht mehr Rechenschaft darüber ablegt, wo der Gedanke herkommt oder wo sein Gefühl, welchen Gedanken sein Gefühl beinhaltet. Aber es ändert nichts, wenigstens so viel, dass sie das, von dem sie behaupten, es gefällt ihnen, zur Vorschrift machen wollen. Dass es also nicht das harmlose Gefallen ist, das kann man an den Stellen immer auch noch deutlich machen und aufzeigen. Gut, mein letzter Punkt. Ja?
Also wenn man sagt, weil du jetzt gesagt hast, die wollen es zur Vorschrift machen, mal eines kann man doch schon außerdem auch noch dazu sagen, das hat er ja jetzt schon mit drin gesteckt. Wenn die zu den Ausländern sagen, ihr müsst doch Deutschland lieben, das ist eure Pflicht. Da hat man die zwei Seiten. Für die Liebe gibt es keine Begründung, da wird was Unbedingtes verlangt. Also ohne weil spezielle Gründe, sondern es wird einfach gesagt, Deutschland ist eine liebenswerte Angelegenheit. Und das Zweite, das ist eine Pflicht. Also es wird sich da auch explizit dazu bekannt, das hat nichts mit Materiellen zu tun. Das wird ihnen ja im Zweifelsfall auch zum Vorwurf gemacht. Das heißt doch umgedreht auch wieder über die Leute, die sich selber ihrer Heimatliebe so wünschen, weil sie Deutsche sind. Dass das eine ganz unbedingte Angelegenheit ist, wo man sagt, und Deutschland liebt man, weil man Deutscher ist. Ja. Und das ist das ganze Argument. Und da kann man schon dazu sagen, dass das kein sehr überzeugendes Argument ist, warum man Deutschland lieben sollte, aus dem Grund heraus, weil man ein Deutscher ist. Da habe ich nämlich keinen positiven Satz über Deutschland gehört, dass man sagt, den Leuten geht es hier gut, hier sind die Lebensverhältnisse so, dass sie ihnen taugen. Und das ist ja auch noch denen ihr unbedingter Wille, dass sie gerade nicht auf diese materiellen Sachen gehen wollen. Ja. Das ist auch ihr Fehler.
Das ist auch das, was der Einheimische sich zugute hält. Er ist verwurzelt, er weiß kein Argument dafür, warum er Deutscher ist. Ja? Das ist quasi das Positive, der positive Ausweis. Und alle Ausländer, die hierher wandern, wurscht, ob aus Not, weil sie am Bürgerkrieg entfliehen oder weil sie hier Geld verdienen wollen, was daheim nicht geht, oder weil sie hier mehr Geld verdienen wollen, als daheim ging. Die haben ganz automatisch das Malus, dass bei ihnen die Zugehörigkeit zum Land aus Berechnung erfolgt. Bei denen findet tatsächlich eine Wahl statt. Und das ist für sich misstrauenserweckend. Ist ein Moment, sie könnten zurückgehen. Aber viel, viel schlimmer ist, ihr Loyalität folgt aus einer Vorteilsrechnung. Und das ist keine unbedingte. Und gefordert in der Nation, nationalismusmäßig, gefordert ist eine berechnungslose Loyalität. Auf die bilden sich die Leute was ein, die sich zur Heimat bekennen, zur Berechnungslosigkeit. Und denen, die herwandern, wird in jedem Fall der Vorwurf gemacht, Berechnung. Insofern war das ergänzungsbedürftig vorhin, was ich gesagt habe. Sie machen nicht bloß ihre Gebräuche zur Vorschrift, sondern sie machen ihre Gebräuche im Grunde zur unerfüllbaren Vorschrift.